Unser heutiger Gast und mein heutiger Gesprächspartner ist mein langjähriger Freund Martin Klaassen.
Bauchschmerzanamnese mit Abfragen der Red Flags, körperliche Untersuchung, möglichst auch mit Analinspektion, wenn möglich, weil eben zum Beispiel bei Morbus Crohn sieht man manchmal Analveränderungen. Abdomen-Ultraschall ist von der Evidenz nicht so richtig gut, aber ich würde es immer dazu machen. Ernährungsanamnese und gucken, ob Laktose oder Fructose eine Rolle spielen kann. Und dann kann man entweder einen Diätversuch machen, wie wir es ja eingangs besprochen haben, oder einen Atemtest und Stuhluntersuchungen auf Calprotectin und Lamlien. Und als letztes eben eine Blutuntersuchung zum Ausschluss einer Zöliakie. Das sind so die wichtigsten Maßnahmen. Und das, finde ich, kann auch jede Kinderarztpraxis in Deutschland leisten.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. So starte ich normalerweise meinen Podcast. Heute kann ich auch noch sagen, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn heute ist Premiere für das neue Hybridformat. Wir machen einen Podcast, Sie dürfen uns dabei zuschauen und Sie dürfen danach live Fragen stellen, beziehungsweise Sie dürfen Fragen schon während des Podcasts uns zusenden und nachher wird unser Experte die Fragen live beantworten. Der Podcast ist vor ungefähr anderthalb Jahren entstanden und ich finde, es ist vielleicht jetzt an der Zeit, allen Beteiligten einmal kurz zu danken. Zunächst mal möchte ich Philipp Zöller für die Idee danken, dass er gesagt hat, Mensch, wollen wir nicht mal einen Podcast versuchen? Wir hatten uns immer wieder mal unterhalten darüber, dass wir beide dieses Format gut finden. Und dann kam von ihm der Impuls zu sagen, lass es uns doch mal machen. Und vielen Dank für den Impuls und vielen Dank auch dafür, dass ich als Host hier zur Verfügung stehen darf. Hinter diesem Podcast steht aber natürlich auch ein Team. Und dieses Team besteht vor allem aus Frau Dr. Christine Brendel-Walter, die ganz viel koordiniert, ganz viel für die Organisation zuständig ist, aber auch für die Inhalte und dafür, dass wir immer wieder neue, interessante Gäste für sie finden. Lange Mitglied in dem Team war Denise Kowalczyk, die sich sehr, sehr gekümmert hat, mittlerweile die Firma verlassen hat. Und mittlerweile Frau Heike Mumm, die als Lektorin uns immer gute Zusammenfassungen der Vorgespräche schreibt und auch da sehr hilfreich ist. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ohne diesen ganzen Support würde dieser Podcast nicht gut funktionieren. Und der Podcast würde natürlich auch nicht funktionieren, wenn wir nicht eine Produktionsfirma hätten, die das einfach sensationell technisch unterstützt. Und da möchte ich mich ganz herzlich bei allen Beteiligten bei Podstars bedanken. Das sind eine ganze Reihe von Personen gewesen. Momentan werden wir betreut von Joyce van der Werf. Vielen Dank, Joyce, dass du das alles wunderbar organisierst. Und vielleicht noch stellvertretend die beiden Tontechniker. Dominik war der Erste, Yannick war der Tontechniker, der uns zuletzt immer wieder betreut hat. Auch da nochmal herzlichen Dank an die Podstars. Das Ganze funktioniert aber natürlich überhaupt gar nicht, wenn es nicht Gäste gäbe. Und wir hatten schon einen Podcast und haben über Mikrobiom gesprochen. Martin Klaassen ist Kinder- und Jugendarzt. Er ist ein renommierter Kindergastroenterologe, war langjährig Chefarzt der Kinderklinik Links der Weser und dann auch der Kinderklinik Bremen Mitte. Er ist Herausgeber der Pädiatrie, des Klinikleitfadens und überhaupt ein ganz agiler Kindergastroenterologe und sicher einer der Menschen, die man im Zweifelsfall immer fragt. Herzlich willkommen, Martin.
Lieber Axel, es ist mir eine große Freude und Ehre, natürlich nochmal da sein zu dürfen. Und ein wichtiges Thema natürlich heute.
Genau, unser wichtiges Thema ist tatsächlich ein Thema, mit dem wir beide uns jeden Tag beschäftigen. Nahrungsmittelunverträglichkeiten war ein Thema. Wir wollen das Thema aber so ein bisschen aufbohren. Wir wollen über funktionelle Bauchschmerzen reden. Da ist eine Frage immer die Frage nach Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Aber wir müssen natürlich auch Antworten dafür haben, wenn es denn keine Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind, wie gehen wir damit um und wie gehen wir überhaupt vor? Vielleicht einfach mal vorneweg, wann reden wir über chronische Bauchschmerzen?
Das kann man ja unterschiedlich definieren. Für mich sind so ab 6 Wochen, 2 Monate die verschiedenen ROM-Definitionen. Gibt es ja mittlerweile die 4. Definition, sagt nach einem Monat. Erstmal, wenn die Patienten da sind dann und sagen, mein Kind hat zu lange Bauchschmerzen, dann ist es ein Thema für uns. Es muss ja abgegrenzt werden von akuten Infektionen. Und das ist, glaube ich, so klinisch mit Erfahrung gut zu machen.
Aber in aller Regel wollen wir keine Kinder sehen, die, sag ich mal, 3 Wochen Bauchschmerzen haben. Ja. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das spontan wieder verschwindet. Ja. Das sind keine Kandidatinnen und Kandidaten, die in unsere Sprechstunden gehören.
Genau. Aber wir wollen natürlich heute auch gerne eine wichtige Botschaft weitertragen, dass rezidivierende Bauchschmerzen auch von allgemeinen Kinderärztinnen und Kinderärzten abgeklärt werden können. Wir wollen nicht alle Kinder in der Spezialsprechstunde haben, und wir würden heute gerne natürlich auch die Botschaft weitergeben, dass wir mit einfachen Mitteln auch Bauchschmerzen rezidivierende oder chronische Bauchschmerzen abklären kann und dass es die meisten diagnostischen Schritte auch gut in der Kinderarztpraxis möglich sind.
Wir hatten uns im Vorfeld so ein bisschen überlegt, wie nähern wir uns diesem Thema, und wir haben gedacht, wir machen es am besten anhand von Fällen, weil da kann sich sozusagen jeder ein bisschen mit identifizieren, und haben uns so ein paar Fälle konstruiert. Und lass mich mal starten mit einem 5-jährigen Jungen, der mit rezidivierenden Bauchschmerzen kommt. Sagen wir, die gehen seit 2 Monaten. Die Eltern berichten, dass der Bauch immer wieder mal ziemlich dick sei und dass immer wieder mal, nicht jeden Tag, aber immer wieder mal doch die Stühle auffällig seien. Sozusagen das mal als Start. Und jetzt ist die Frage, wie näherst du dich diesem Problem?
Also das Entscheidende zunächst mal ist, eine gute Anamnese zu machen und das Kind natürlich klinisch zu beurteilen. Das haben wir ja auch in der Reizdarmleitlinie, da waren wir ja beide auch beteiligt. Da gibt es ja ein großes Kapitel auch über Bauchschmerzen bei Kindern und Jugendlichen. Und da haben wir eigentlich auch die Werkzeuge, die man für die Diagnostik brauchen kann, auch benannt. Und da gehört die Anamnese mit dazu. Vielleicht nochmal der Hinweis, dass auch zum Beispiel ein guter Bauchschmerz-Anamnesebogen, wo die wichtigen Red Flags abgefragt werden, auch auf der Website der GPGE, also www.gpge.eu, herunterzuladen ist. Ist ganz gut, damit man eben diese wichtigen Warnzeichen für eine organische Pathologie eben abfragt. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt.
Lass mich da vielleicht noch einhaken. Der Bauchschmerz-Fragebogen ist auch noch, finde ich, sehr, sehr hilfreich, weil auch die Eltern dann das Gefühl haben, dass sie auch alle Punkte mal loswerden konnten. Der ist relativ umfassend. Die Eltern können alles ankreuzen. Sie haben das Gefühl, endlich ist das alles mal irgendwo dokumentiert worden. Und ehrlich gesagt macht es natürlich auch unser Leben in der Sprechstunde schneller, weil man diesen Fragebogen durchgehen kann und dann die wesentlichen Punkte sehr, sehr schnell erfasst, wenn man mit diesem Fragebogen arbeitet. Also legen wir Ihnen dringend ans Herz, www.gpge.eu ist die Adresse, wo Sie das runterladen können. Also wir machen natürlich eine Anamnese, klar. Aber bei dem Kleinen achten wir besonders auf was?
Die Ernährungsanamnese. Okay. Und der Klassiker wäre ja, dass der relativ große Mengen zum Beispiel von Säften zu sich nimmt. Und das ist ein häufiges Thema, gerade bei Kindern, die auch dann weiche Stühle haben, und würde dann eben darauf hindeuten, dass der Darm nicht in der Lage ist, die großen Mengen Fruchtzucker und Sorbit aufzunehmen.
Okay, ob man sind das aber nicht nur immer Getränke, können auch Süßigkeiten sein, können auch Kaugummis sein, können auch zuckerfreie Kaugummis sein. Denn wer ein Fruchtzuckerproblem hat, hat in aller Regel auch ein Sorbitproblem.
Genau, das braucht man nicht auseinander zu dividieren, das gehört meines Erachtens zusammen. Und ob man das nun Fruchtzuckerunverträglichkeit nennt oder ob das einfach ein Missverhältnis ist, das ist so ein bisschen Definitionsfrage oder Philosophie. Ganz klar ist, der Fruchtzucker ist ein billiger Zucker, der Fruchtzucker ist ein sehr süßer Zucker, und der durchschnittliche Fruchtzuckerkonsum von uns Mitteleuropäern, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen, hat massiv zugenommen, und der Darm ist darauf nicht eingerichtet. Wir wissen, dass da pathophysiologisch ein Transportersystem, passiver Transport hintersteckt, und der hat eine begrenzte Kapazität, und wenn man die überschreitet, dann gibt es eben diese Symptome. Und insofern wäre bei diesem Fünfjährigen, wenn also hohe Menge an zum Beispiel Säften in der Ernährungsanamnese da ist, der nächste Schritt aus meiner Sicht, ohne große Diagnostik zunächst mal zu beraten, machen Sie mal einen Versuch mit Reduktion der fruchtzuckerhaltigen Speisen. Und oft kommen die dann nach 2-3 Wochen und sagen, ja, ist alles viel besser geworden.
Jetzt gibt es ja auch Hinweise darauf, dass auch Kinder und Jugendliche, wo die Anamnese gar nicht so klar ist, wenn man denen den Fruchtzucker klaut, dass es trotzdem besser wird. Was hältst du denn davon?
Ja, da ist wahrscheinlich auch was Wahres dran. Natürlich hat jede Empfehlung, die wir geben, auch immer einen hohen Placebo-Effekt. Auch darüber muss man sich klar machen. Und es ist eigentlich auch klar, dass bei jeder Diätempfehlung wenn man einen Karenzversuch gemacht hat, dass man auf der anderen Seite auch immer einen Expositionsversuch machen muss. Es könnte ja die spontane Besserung nach einer akuten Gastroenteritis gewesen sein. Also man muss sagen, dann nach einer gewissen Zeit belasten Sie mal, und was passiert? Dem Darm und dem Kind geschieht ja kein Schaden, wenn man belastet.
Brauchen wir Diagnostik?
Ich glaube, wenn man sehr verständige Eltern hat, nein. Wobei viele verlangen ja irgendwas an Diagnostik. Und dann ist natürlich der Atemtest super, weil er auch wenig belastend ist, wenig aufwendig. Es gibt Leute, die machen gar keine Fructose-Atemteste mehr, weil die sagen, das ist eigentlich mit so einer Ernährungsempfehlung auch gut zu machen. Ich mache ihn immer noch. Meine Erfahrung ist, dass die Adherence auf lange Sicht der Eltern besser ist.
So. Also wir machen keine mehr. Wir hatten vorher viele gemacht vor Corona. Wir haben während Corona die Atemtests abgeschafft und haben sie nicht wieder eingeführt. Und wir haben nicht den Eindruck, dass die Versorgung jetzt so viel schlechter geworden ist. Also wir machen keine mehr. Ich war lange von deinem Konzept überzeugt. Da bin ich jetzt ausnahmsweise ein bisschen abgewichen.
Ja gut, aber man kann das sicherlich auch mit einer guten Ernährungsberatung auch machen. Aber man muss wirklich auch dann in die Details gehen, wie die Süßigkeiten oder so, klar.
Okay, aber da gibt es mittlerweile auch im Internet ja wirklich hervorragende Quellen, wie man sich mit Fructose-Malabsorption ernähren kann.
Da muss man dann auch nochmal vorsichtig sein, weil natürlich die Begriffe Fructose-Intoleranz und Fructose-Malabsorption durcheinander gehen. Im Prinzip ja von der Terminologie könnte man auch von der Intoleranz sprechen, aber der Begriff Fructoseintoleranz ist ja reserviert für eine ganz andere Krankheit, eine metabolische Erkrankung. Und wenn man das googelt, dann kriegt man eben mit, die Kinder dürfen überhaupt nichts Süßes mehr zu sich nehmen. Saccharose ist komplett verboten. Und das wäre eine zu strenge Diät, die eigentlich nicht adäquat ist. Macht dann auch wieder Verstopfung. Wir wissen auch, dass ein großer Teil von Kindern mit rezidivierenden Bauchschmerzen auch eine okkulte Verstopfung hat. Auch das muss man sich im Hinterkopf haben. Also das heißt, begrenzter Diätversuch ja, aber dann Reexposition aus meiner Sicht.
Okay, und Kirche im Dorf lassen, keine schlimme Krankheit. Ich sag auch immer, wenn das Kind im Sommer vor der Eistafel steht und das Capri-Eis essen will, Entschuldigung für die Werbung jetzt, und es weiß, danach kriege ich Bauchweh, dann kann das Kind selbst entscheiden, verzicht auf das Eis oder ein bisschen Bauchweh.
Genau, keine
Völlig
Frage.
Völlig harmlos, kann man einfach so machen.
Ja.
Jetzt verändern wir den Fall einfach ein bisschen. Das Kind ist ein bisschen älter und das kommt aus Somalia. Was verändert da dein Vorgehen?
Also einmal muss man natürlich bei solchen Vorgeschichten auch nochmal an psychische Traumata und so denken. Das lassen wir heute jetzt mal ein bisschen raus. Das sind eigentlich Patienten, die relativ häufig nochmal andere Ursachen für Bauchschmerzen haben, finde ich. Die eine Sache ist natürlich chronische Parasiteninfektionen. Die haben auch häufiger, muss man sagen, Helicobacter Gastritis. Das heißt, wenn man Oberbauchschmerz hat, Übelkeit, Erbrechen, vielleicht noch eine Anämie, dann würde man da auch eher eine Gastroskopie machen.
Aber dicke, geblähte Bauch und weiche Stühle gar nicht.
Okay, dazu. Nein, das stimmt, genau. Aber das sind natürlich Menschen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eines adulten Laktasemangels. Wir wissen ja, dass in Afrika und auch in Asien, Fernen Ost, die meisten Menschen irgendwann im Laufe ihres Lebens die Fähigkeit verlieren, Laktose zu verdauen. Also die Laktase wird runterreguliert. Und wenn so ein Mensch dann nach Deutschland kommt und die deutschen Ernährungsgewohnheiten übernimmt oder die mitteleuropäischen Ernährungsgewohnheiten eben mit viel Milchprodukten, dann bekommen die Probleme. Also das Eis ist an jeder Ecke zu kaufen, die Schokolade guck dann an. Und wenn in der Ernährungsanamnese bei so einem Menschen, also so einem Kind oder Jugendlichen, Milchprodukte in großen Mengen drin sind, dann hat man manchmal da auch schon das Problem gefunden.
Gilt klassisch auch für alle Menschen aus Südostasien.
Genau.
Ganz, ganz häufiges Thema, Menschen aus Vietnam, gilt sozusagen genau das Gleiche. Also nur nochmal bei der Laktose sind wir hellhäutigen Mitteleuropäer. Wenn man die Weltbevölkerung guckt, die Ausnahme, die Regel ist, dass man die Laktose irgendwann nur noch in geringeren Mengen verträgt. Kann man ruhig festhalten, und von daher ist ja auch eine Laktoseunverträglichkeit nichts Schlimmes. Und auch da ist so ein bisschen die Frage, wie gehen wir da mit der Ernährungsempfehlung um?
Also wir wissen mittlerweile, dass auch wenn man eine Gruppe von Menschen mit einem eindeutigen Laktasemangel untersucht, nicht jeder Bauchschmerzen kriegt, wenn er eine gewisse Menge Laktose zu sich nimmt. Das heißt, es gibt eine zweite Komponente, die für die Beschwerde mitverantwortlich sind. Das ist eine viszerale Hypersensitivität. Das heißt, wie geht der Darm oder der Mensch mit diesem Darm mit einer Dehnung der Darmwand um? Oder geht das Gas, was da entsteht, auf anderem Wege ab? Da gibt es mittlerweile sehr schöne Untersuchungen aus China, die zeigen, dass nicht alle Menschen mit einer mit einem Laktasemangel eine Laktoseintoleranz haben, also klinische Symptome bekommen. Das heißt, wie viel vertragen wird, geht. Käse geht immer, Joghurt geht bei den meisten Menschen, muss man sagen.
Hartkäse
geht immer, genau. Joghurt geht bei den meisten Menschen, weil eben die Laktose da so ein bisschen vorgespalten wird. Und es gibt die Möglichkeit, laktosearme Produkte zu kaufen. Es gibt die Möglichkeit, Laktase zu den Mahlzeiten zu essen. Also wenn man gerne ins italienische Eisrestaurant möchte, dann nimmt man eben Laktasekapseln mit und isst die dazu. Und damit ist es eigentlich auch gut.
Genau. Und in aller Regel, es ist ein Mengenthema auch da.
Genau.
Und auch rund ums Mittelmeer ist der Laktasemangel deutlich häufiger. Es gäbe längst keinen Cappuccino mehr, wenn die Italiener alle keinen Cappuccino mehr vertragen würden. Also kleine Mengen Milch gehen in aller Regel.
Genau.
Auch da muss man die Kirche im Dorf lassen.
Aber wenn ich das nochmal zur Laktoseintoleranz ergänzen darf, die Laktoseintoleranz betrifft in der Regel nie Säuglinge. Das ist ein Mangel, der sich typischerweise im Alter von 6 bis 10 Jahren entwickelt. Das heißt, Kleinkinder mit einer Laktoseintoleranz ist eigentlich eher die Ausnahme, und Säuglinge, das ist ein schweres Krankheitsbild, die eigentlich schon bei der Milchernährung schwerste Durchfälle bekommen.
Wie viel hast du gesehen?
Ich habe keinen gesehen.
Ich habe auch noch keinen gesehen. Das ist genau der Punkt, das lernen wir alle, konnataler Laktasemangel. Ja. Das haben wir Kindergastroenterologen irgendwie immer drauf als Differentialdiagnose von konnataler Diarrhoe. Ich kenne keinen, und ich kenne auch keinen Kindergastroenterologen, der mir sagen kann, er hat schon mal ein Kind gesehen. Also bitte, 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 Laktasemangel bzw. Laktoseunverträglichkeit bei Säuglingen, streichen Sie das. Wenn die Milch nicht vertragen wird, dann ist es eher ein Kuhmilch-Eiweißproblem und nicht ein Laktoseproblem.
Also nach Rotavirus-Enteritis gibt es das mal passagier, aber in der Regel auch nicht so, dass man eine Diät machen muss.
Ja. Okay, also das nochmal wichtig. Mir nochmal wichtig bei dem Thema, ich verzichte auf Milch, entweder weil ich eine Laktoseunverträglichkeit habe oder weil ich sonst keine Milch mehr nehmen muss, das Thema Calcium. Magst du da noch ein bisschen was zu sagen?
Also meine Erfahrung bei der milchfreien oder milcharmen Ernährung ist, wir haben das auch mal eine Zeit lang systematisch von unserer Diätassistentin auswerten lassen, dass es immer kalziumdefizient ist. Also auch mit kalziumreichem Mineralwasser und so kann man es oft nicht ausgleichen. Und gerade die Kleinkinder brauchen ja, oder auch junge Schulkinder brauchen hohe Mengen an Kalzium. Im Zweifel kann man das auch substituieren mit 500 Milligramm pro Tag zum Beispiel. Denn bis zum Ende des Jugendalters oder bis zum jungen Erwachsenenalter haben wir ja unsere Peak der Knochenmasse erreicht. Und wenn wir da nicht aufpassen, das sehen wir Pädiater dann natürlich nicht mehr, aber dann hat man die Osteoporose schon mit 55 Jahren oder so. Und das wollen wir natürlich nicht. Also auch da muss man beraten, bei einer kuhmilchfreien Ernährung, aus welchem Grund auch immer, muss man über Kalziumzufuhr beraten.
Genau. Und kalziumreiche Mineralwasser reichen in aller Regel nicht, weil wenn man die pur trinkt, rauschen die einfach so durch. Deswegen muss man auch da aufpassen, dass es ein Baustein. Und wichtig ist, diese pflanzenbasierten Getränke, die es momentan gibt, Hafer, Mandel, Reis, die gibt es in kalziumsubstituiert und nicht kalziumsubstituiert. Auch da wichtig, dass man darauf achtet.
Genau.
Und eben aktuell, die Bioprodukte dürfen nicht kalziumsubstituiert sein. Ganz wichtig, wenn man darauf achtet. Also Kalzium ist, glaube ich, uns beiden ein hohes Anliegen, wenn man die Laktose rausschmeißt.
Genau, und Vitamin D natürlich Im Zweifel, ja.
Okay. Dann so ein bisschen als nächsten Fall quasi ein Klassiker. Einer, der kommt mit so einem dicken Befundemappe. Die sehen wir ja häufig, die siehst du, die sehe ich. Und da ist schon alles gemacht. Da gibt es einen Laktoseatemtest, da gibt es einen Fructoseatemtest, da gibt es Blutuntersuchungen. Fructose wird weggelassen, Laktose wird weggelassen, da gab es eine Diätberatung, Histamin wird weggelassen und das Kind hat immer noch Beschwerden. Und jetzt sitzt es bei uns in der Sprechstunde.
Genau. Deswegen kommen die zu uns und die erste Botschaft ist natürlich, dann kann es ja das alles nicht sein, wenn es unter Karenz nicht besser wird. Und man muss relativ früh in der Beratung anfangen, dann auch über funktionelle Beschwerden zu beraten. Natürlich gucke ich mir die Befunde an und gucke, ist denn alles gemacht? Wir haben ja in der Reizdarmleitlinie ein relativ schmales Programm eben vorgegeben. Da ist einmal die Kalprotektinbestimmung im Stuhl mit drin. Da ist einmal die Transglutaminase im Blut mit drin, um eine Zöliakie auszuschließen, Gesamt-IGA ein paar wenige Parameter. Das heißt, wenn das alles gemacht ist, dann setze ich mich hin und spreche über funktionelle Beschwerden.
Und wollen wir kurz noch sagen, warum uns das Kalprotektin so wichtig war in der Reizdarmleitlinie?
Weil wir natürlich keine CED übersehen wollen. Also es gibt einzelne Formen chronisch entzündlicher Darmerkrankung, speziell der Dünndarm Crohn, der nicht mit Durchfall einhergeht, der nicht mit Blut im Stuhl einhergeht. Deswegen muss man bei Kindern mit rezidivierenden Bauchschmerzen die immer an entzündliche Darmerkrankungen denken. Und auch wenn die Symptome nicht 100% passen, also die müssen keine Gewichtsabnahme haben, sondern die Bauchschmerzen können die erste Manifestation sein. Und das Kalprotektin ist sehr sensibel, natürlich nicht spezifisch, das muss man auf der anderen Seite auch sagen.
Okay. Aber hoher negativer Vorhersagewert. Genau. Ich glaube, das ist wichtig. Wenn das Kalprotektin normal ist, ist die Wahrscheinlichkeit nicht wahnsinnig hoch, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung zu geben. Wenn es hoch ist, kann es immer auch eine Infektion noch sein. Da weiß das Kalprotektin nicht, warum es hochgeht. Aber ein negatives Kalprotektin immer für uns Kindergastroenterologen ein ganz wichtiger Parameter. Genau. Also Kalprotektin war jetzt auch negativ und jetzt sagt die Mutter, wann gucken Sie denn endlich rein, wann machen wir denn mal einen Kernspin vom Bauch?
Ja, da muss man glaube ich ausführlich erstmal auf die Genese funktioneller Beschwerden eingehen. Wir sagen ja, dass funktionelle Bauchschmerzen und oder Reizdarmsyndrom auf einer gestörten Interaktion zwischen Darm und Hirn beruhen. Eine viszerale Hypersensitivität, also besondere Empfindlichkeit für Dehnung des Darms ist eine Komponente. Veränderung des Mikrobioms ist eine Komponente. Nochmal der Verweis auf unser Podcast vor einigen Monaten. Aber es ist eben auch klar, dass Stress ein Faktor ist. Und wenn man fragt, dann hört man eigentlich auch von den Familien, ja, in den Phasen, wo Klausuren geschrieben werden, ist es doch mehr. Und wenn man die in diesem Punkt abholt und überzeugt, dann hat man natürlich auch eine therapeutische Möglichkeit.
Mhm. Also, wobei da umgekehrt höre ich dann immer wieder mal, aber es ist auch in den Ferien, also kann es nichts mit Stress zu tun haben. Das hört man ja auch so als Gegenargument häufig.
Aber es ist eine Komponente. Also Stress ist eine Komponente, aber nicht die alleinige Ursache. Es ist kein rein psychisches Problem. Und das ist eine Botschaft, die ich gerne heute loswerden will, dass die Behandlung von Kindern mit funktionellen Beschwerden und oder Reizdarmsyndrom ist eine typische ärztliche Aufgabe, ist nichts, was wo wir jetzt dann sagen, wir haben jetzt nichts Organisches gefunden, gehen Sie mal zur Psychologin, sondern wir müssen erstmal beraten darüber, wie das entsteht. Wir könnten jetzt noch eine Podcast-Folge über die molekularen Mechanismen. Da gibt es ja viele Dinge, die man nachweisen kann. Vermehrung von Mastzellen in der Darmwand, mehr Schmerzrezeptoren in der Darmwand, also viele verschiedene Veränderungen, andere Mikrobiomsignaturen. Aber diese gestörte Interaktion Darm-Hirn muss man eben erklären und dann eigentlich übergehen zu den Möglichkeiten, die man auch therapeutisch hat. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieser Begriff Reizdarm hilfreicher ist als funktionelle Bauchschmerzen. Das ist was quasi auch in der Werbung vor der Tagesschau immer kommt. Das haben die Leute schon mal gehört. Es gibt irgendjemanden in der Familie, der eine Reizdarmdiagnose hat. Da können die Familien mehr mit anfangen. Deswegen ziehe ich sie vor, auch wenn sie vielleicht nach Rom 4 nicht so ganz eindeutig wäre.
Müssen wir vielleicht festhalten, ja. Bei Rom 4 ist die Unterscheidung ist eben, die Reizdarm hat, sind Bauchschmerzen in Assoziation mit Stuhlentleerung zu dünn oder zu fest. Das ist sozusagen Reizdarm. Und wenn es keine Assoziation zur Stuhlentleerung gibt, sind es funktionelle Bauchschmerzen. So würde Rom 4 streng sein. Ich unterscheide das tatsächlich. Du subsumierst es unter Reizdarm, weil du die Kommunikation dann einfacher findest.
Genau.
Okay.
Und wenn man da ein Verständnis für findet und denen auch Möglichkeiten, damit umzugehen, an die Hand gibt, dann können die das auch akzeptieren, dass man nicht gleich endoskopiert oder ein MRT macht.
Also ich erläutere immer noch Hirn-Darm-Achse, Darm-Hirn-Achse. Hirn-Darm-Achse erläutere ich immer mit, man muss einen Vortrag halten und man rennt zweimal häufiger auf die Toilette. Klassisches Hirn-Darm-Achse. Und Darm-Hirn-Achse erkläre ich immer positiv. Man ist frisch und heiß verliebt, es grummelt im Bauch, es gibt ein Signal ans Gehirn und man bewertet das positiv. Sozusagen Darm-Hirn-Achse. Und dann sage ich, das ist so ähnlich wie dieses Signal, außer dass es dann eben nicht positiv bewertet wird, sondern negativ bewertet. Ich finde, das gehört schon dazu, dass man diese Hirn-Darm-Darm-Hirn-Achse immer auch nochmal ein bisschen erläutert. Und das ist eigentlich vielen Leuten plausibel dann.
Genau. Und natürlich diskutieren wir auch die Vorbefunde. Also ich gucke mir die schon an. Oder was man zum Beispiel zur Histaminintoleranz ja sagen kann, dass es keine Evidenz dafür gibt. Es gibt zumindest für die Pädiatrie überhaupt keine Beweise, dass das eine Rolle spielt. Die Diagnostik, die auch von Heilpraktikern angeboten wird, die Bestimmung dieses Enzyms DAO, Diaminooxidase, hat überhaupt nichts zu tun mit dem, was im Darm passiert. Und wenn man die doppelblind exponiert, dann ist es, glaube ich, kann man es auch würfeln, ob die Symptome kriegen oder nicht. Abgesehen davon, dass ja die normale Kinderernährung nicht so richtig histaminreich ist.
Genau, aber das wollen wir nochmal festhalten, die Enzymdiagnostik ist Unsinn. Genau. Gibt es durchaus auch ärztliche Kollegen, die das immer wieder nochmal machen. Es hilft niemandem und verwirrt nur alle, wenn da ein kleines Sternchen daneben ist und die Eltern diesen Befund kriegen, dann gehen die nach Hause und denken, ah, da ist ja doch irgendwas mit einer Histaminunverträglichkeit. Ich sag mal, ich habe genau ein Jugendliche mal mit einer Histaminunverträglichkeit diagnostiziert, Ernährungsanamnese gemacht. Das war voller köstlicher italienischer Speisen. Es war Prosecco, es war alter, lange gereifter Käse, es war Salami, es war Schinken, es waren getrocknete Tomaten, alles voller Histamin. Und ich sage immer, nur wenn ihr eine Ernährungsanamnese macht und denkt, da möchtet ihr gerne mal zum Essen eingeladen werden, dürft ihr überhaupt an eine Histaminunverträglichkeit denken. Und denen haben wir tatsächlich die Ernährung ein bisschen modifiziert und die Beschwerden waren weg. Also es war aber meine einzige, N gleich 1 in 20 Jahren Kindergastroenterologie. Also seltene Diagnose, eigentlich nicht drüber nachdenken. Noch irgendwas, was wir auch ja häufig sehen, also jedenfalls was ich häufig sehe, sind so kleine Bücher obendrauf, immer auf der obersten Kopfzeile der Name des Patienten und dann Bestimmung von IgG4-Antikörpern bezüglich Nahrungsmitteln. Das sind Dinge, die mega nerven. Erklär doch mal, warum die uns so nerven.
Weil es überhaupt keine Korrelation zu Beschwerden gibt, sondern eigentlich Ausdruck dessen ist, wenn Nahrungsmittel regelmäßig aufgenommen werden, dann kommt es zum Kontakt dieses Nahrungsmittelproteins mit dem Immunsystem und dann werden auch in gewissen Menge IgG4-Antikörper gebildet. Also letztlich spiegelt das wider, was dieses Kind oder dieser Mensch in relevanten Mengen zu sich nimmt. Vielleicht noch ein bisschen Permeabilitätssteigerung dabei gewesen. Also
Wie gehst du damit um?
Ich erkläre, dass es keine Evidenz hat und dass wir diese Befunde nicht werten sollten.
Also ich mache das immer so, dass ich sage, lassen Sie es mal zu und sagen Sie mir die 5 Lebensmittel, die Ihr Kind am allermeisten und regelmäßig gegessen hat. Die sind praktisch immer dabei. Mhm. Und dann versuche ich das auch so zu erläutern, sage, wissen Sie, das ist ein Zeichen der Toleranzentwicklung. Das ist eigentlich was Gutes. Von daher bitte nicht machen. Genauso, also die Aminooxidase nicht machen und bitte keine IgG4-Antikörper machen. Ja. Verwirrt nur alle.
Aber die andere Diagnostik eben komplett machen, die Ich habe noch eine Stuhluntersuchung vergessen, das sind die Lamblien. Das haben wir auch in der Leitlinie empfohlen, weil es doch einige Kinder mit chronischen Infektionen gibt und dann die PCR machen, dann findet man die auch.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unser Präparat Dimet 20 bei Kopflausbefall aufmerksam machen. Kopfläuse sind für betroffene Kinder und die ganze Familie äußerst unangenehm. Daher ist es besonders wichtig, die lästigen Blutsauger und den quälenden Juckreiz schnell wieder loszuwerden. Dimet 20 mit Dimetikon und Dodecanol wirkt gegen Läuse und Nissen, in Studien nachgewiesen, äußerst zuverlässig und schnell. Eine Flasche Dimet 20 reicht auch bei längerem Haar für 2 Behandlungen aus, sodass die vom RKI empfohlene Wiederholungsbehandlung nach 8 bis 10 Tagen problemlos erfolgen kann. Die kurze Einwirkzeit von nur 20 Minuten macht die Anwendung für die Familien angenehm und unkompliziert. Dimet 20 ist bis 12 Jahre erstattungsfähig. Überzeugen Sie sich gerne selbst von Dimet 20 und fordern Sie ein kostenloses Arztmuster bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von Infektopharm und Pädia.
Du hattest es vorhin so im Nebensatz schon mal gesagt. Dieser Patient, den wir jetzt hier konstruiert haben, der macht ja jetzt eine laktosereduzierte Ernährung, der macht eine fruktosereduzierte Ernährung, der macht eine histaminarme Ernährung. Es hat nach ein paar Wochen nichts gebracht. Was sagst du denen?
Dass man versuchen muss, wieder auf eine normale Ernährung zu gehen. Also ich gucke die natürlich auch an und ich mache auch einen Ultraschall. Also ich verweise nochmal auch auf die Daten aus Amsterdam. Die haben ja mal 200 Kinder mit Bauchschmerzen prospektiv untersucht und viele, viele Dinge gefunden. Unter anderem einen relevanten Prozentsatz von Kindern mit einer okkulten Verstopfung. Und da müssen wir uns auch drüber klar sein, das ist eine Stuhlanamnese von einem 8-Jährigen oder so. Das ist nicht das, was wahrscheinlich in Wirklichkeit passiert. Die meisten wissen es nicht. Auch die Eltern kriegen nicht alles mit. Deswegen der Ultraschall hilft auch. Und den Unterbauchquerschnitt mit dem Rektumdurchmesser, das gucke ich mir auch immer an. Denn eine fruktosearme Ernährung, was der jetzt schon eine Zeit lang gemacht hat, könnte natürlich auch wieder zur Verstopfung geführt haben.
Rektumweite.
Ja, hängt ein bisschen davon ab, wann der zur Toilette war und wie alt das Kind ist. Also so ab 4 Zentimeter fange ich an, mir Gedanken zu machen.
Mhm. Ja. Okay. Aber zu sagen, das Kind hat eine chronische Verstopfung, ist total unpopulär im Vergleich zu sagen, mein Kind hat eine Laktoseunverträglichkeit.
Ja, oder ein Leaky Gut oder was auch immer.
Ja. Genau. Ja. Aber eigentlich ist ja praktisch, wenn wir eine Nahrungsmittelunverträglichkeit finden, dann haben wir was zu tun, dann haben wir eine Ernährungsberatung, die wir geben können. Da haben wir wenigstens was gefunden. Wenn wir das aber jetzt nicht haben, dann müssen wir über funktionelle Bauchschmerzen reden. Und da ist ja die Frage, oh Mann, jetzt muss ich so kompliziert und so lange reden. Was sagst du dazu?
Ja, also ich will nochmal sagen, dass es auch wichtig ist, auch nicht zu viele, ich würde es jetzt mal Hintertürchen nennen, zu öffnen für Eltern, die so sehr auf Organbefunde fokussiert sind. Das sind ja typischerweise Akademikerfamilien, oft mit auch Sorgen über ihre Kinder. Und wenn man denen jetzt irgendeinen Strohhalm reicht und der heißt zum Beispiel Histaminintoleranz oder Leaky Gut, dann fahren die da ja völlig drauf ab und lesen abendelang das Internet durch. Damit verbaut man auch die Möglichkeit, und wenn das eine nicht zutreffende Diagnose ist, verbaut man die Möglichkeit, sich mit einer sinnvollen Strategie für ein funktionelles Bauchschmerzproblem auch auseinanderzusetzen. Und es gibt Möglichkeiten, das wissen wir ja mittlerweile. Wir wissen, dass eben kognitiv verhaltenstherapeutische Programme wirksam sind und das Kognitive, das ist ja das, was wir übernehmen müssen. Wir müssen über diese Darm-Hirn-Achse sprechen. Wir müssen über, je nach Alter des Kindes, auch über die Wahrnehmung von Darmdehnung sprechen und solche Dinge. Mhm. Und das ist was, wo es ja auch Hilfsmittel gibt. Also ich verweise nochmal auch auf die Bauchschmerzschulungen, die an manchen Stellen gemacht werden. Das haben ja auch die Kollegen aus Krefeld zum Beispiel publiziert, der Krefelder Bauchschmerztag, wo eben kompakt darüber informiert wird. Es gibt mittlerweile ganz gute Videos dazu. Wir sind im Moment mit einem Konsortium unter dem der Ägide des Schmerzzentrums Datteln dabei, eine Website zu evaluieren zum Thema Reizdarm und funktionellen Bauchschmerz. Das ist noch nicht so, dass wir das jetzt verlinken können, aber das wird irgendwann Ende des Jahres hoffentlich dann auch online gestellt werden. Also es gibt eine ganze Reihe von Ansätzen und ich glaube, das Wichtigste ist die ärztliche Überzeugungskraft und mit den Leuten zu reden und auch mit den Kindern zu reden. Ich male manchmal dann so kleine Bildchen bei vielen Kindern geht es auch mit einem akuten Gastroenteritis los. Das heißt, die Schmerzrezeptoren sind aktiviert und dann male ich die Wege, die diese Schmerzfasern dann ins Gehirn bekommen. Also solche Dinge muss man sich zu Hilfe nehmen.
Okay, da darf ich nochmal kurz einhaken. Du hast vorhin gesagt, keine Nebenbaustellen aufmachen, die möglicherweise die Menschen daran hindern, genau, über diese Brücke zu gehen. Okay, das sind tatsächlich funktionelle Beschwerden. Und einmal oder zweimal vorhin kurz hast du erwähnt, Leaky Gut, das ist ja auch sowas, was, sag ich mal, so in Phasen immer wieder kommt. Bei mir ist momentan nicht so viel. Du hast gesagt, bei dir taucht es momentan wieder häufiger auf. Da müssen wir auch kurz was zu sagen, bitte.
Also es kommt, glaube ich, auch aus dem angloamerikanischen Bereich rüber. Im Prinzip ist es ja so, dass im Rahmen von Infektionen die Durchlässigkeit des Darms ansteigt. Und das kann man auch mit bestimmten Dingen nachweisen, also Resorption von bestimmten Zuckern oder eben mit Ausscheidung von Alpha-1-Antitrypsin im Stuhl. Wenn das langfristig ist, dann müssen wir Kindergastroenterologen uns da weiter drum kümmern, keine Frage. Aber in der Regel ist es was Vorübergehendes eben nach einer Infektion und das geht wieder weg.
Genau, und es ist keine Diagnose.
Genau.
Es
genau.
ist keine Diagnose. Genau, das genau. ist, glaube ich, ganz wichtig. Da gibt es dann Menschen, die kommen, mein Kind hat ein Leaky Gut. Es ist keine Diagnose, genau, sondern es ist eine Zustandsbeschreibung
der Durchlässigkeit. Das ist ein Begleitphänomen einer anderen Erkrankung, genau.
Okay. Du hattest vorhin schon gesagt, wie wir uns therapeutisch dem Ganzen nähern, aber lass uns vielleicht einmal noch zusammenfassen, was wir in der Leitlinie hinterlegt haben, was wir tatsächlich an Diagnostik haben wollen.
Also
positiv gesagt.
Bauchschmerzanamnese mit Abfragen der Red Flags, körperliche Untersuchungen, möglichst auch mit Analinspektion, wenn möglich, weil eben zum Beispiel bei Morbus Crohn sieht man manchmal Analveränderungen. Abdomen-Ultraschall ist von der Evidenz nicht so richtig gut, aber ich würde es immer dazu machen. An der Ernährungsanamnese und gucken, ob Laktose oder Fructose eine Rolle spielen kann. Und dann kann man entweder einen Diätversuch machen, wie wir es ja eingangs besprochen haben, oder einen Atemtest. Und Stuhluntersuchungen auf Calprotectin und Lamlin. Und als letztes eben eine Blutuntersuchung zum Ausschluss einer Zöliakie. Das sind so die wichtigsten Maßnahmen. Und das, finde ich, kann auch jede Kinderarztpraxis in Deutschland leisten.
Okay. Dann haben wir ja, wenn man die ROM-4-Klassifikation anguckt, dann gibt es ja sozusagen die Beschwerden, die sich eher im Oberbauch abspielen. Thema funktionelle Dyspepsie, da geht es um frühes Völlegefühl, chronische Übelkeit und solche Dinge. Können wir das ohne Endoskopie diagnostizieren?
Ja, wenn keine anderen Warnzeichen da sind, kein Erbrechen, keine Anämie, also durch einen Ulkus, kein epigastrischer Druckschmerz, dann würde ich mich erstmal auch durchaus dahinstellen und sagen, wir machen jetzt mal einen Versuch mit einer kognitiv-verhaltenstherapeutischen Intervention. So.
Ja. Sehr häufig eine Frage bei diesem Thema, ja, chronische klar. Übelkeit. Ja. Ist ja ein ganz, ganz schwieriges Thema. Man sieht nichts, man fühlt nichts, aber der Patient sitzt da und sagt, mir ist immer schlecht. Da mache ich es tatsächlich manchmal so, dass ich sage, okay, wenn es Ihnen hilft, zu wissen, dass die Magenschleimhaut normal aussieht, dann wehre ich mich nicht dagegen. Aber ich sage auch, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da was finde, ist unter einem.
Aber wir haben doch in unserem Leben hunderte von Teenagern gastroskopiert mit diesen Symptomen und eigentlich nie was gefunden.
Absolut, ne? Genau. Ja. Absolut. Stimme ich dir für, das mache ich auch so transparent. Ja. Aber da habe ich das Gefühl, manche Patienten brauchen das oder manche Familien brauchen das. Ja, da ist reingeguckt worden und es ist wirklich da nichts. Also beim Thema funktionelle Dyspepsie tue ich mich manchmal so ein bisschen schwer. Und das müssen wir vielleicht noch in Abgrenzung zu den Internisten sagen, dass die Diagnose Reizdarmsyndrom bei Kindern und Jugendlichen gestellt werden darf, ohne Koloskopie.
Genau.
Das ist ja der Unterschied zu den internistischen Kollegen, wo drin steht, es wird gefordert, eine unauffällige Koloskopie.
Genau, aber wir werten ja die Calprotectin-Bestimmung hoch. Du hast es eben selber gesagt, hoher negativer prädiktiver Wert. Wenn das Calprotectin normal ist, kann man mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit Möglichkeit davon ausgehen, dass keine CED vorliegt. Und damit würde ich mich auch erstmal zufrieden geben. Wenn keine anderen Warnzeichen sind, wenn Gewichtsabnahme da ist, natürlich muss man anders gucken.
Okay. Also, die Diagnostik wollen wir auf alle Fälle. Und dann hast du es vorhin schon gesagt und so mache ich das auch. Möglichst sehr früh in der Patientenkommunikation sagen, ich gehe davon aus, dass Ihr Kind funktionelle Beschwerden hat und es gibt für mich jetzt keinen Hinweis dafür, dass ich noch irgendeine andere Diagnostik machen muss. Also frühzeitig thematisieren, dass man eben nicht in diese diagnostische Spirale kommt. Und was machen wir jetzt noch? Und was machen wir noch? Was machen wir noch? Da wollen wir ja nicht hin.
Genau, meine Diktion ist, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt was finden, eine organische Ursache ist sehr gering. Es gibt keine Warnzeichen. Die körperliche Untersuchung war normal. Wir machen jetzt trotzdem diese Laboruntersuchung und diese Stuhluntersuchung. Und wenn wie ich das erwarte, nichts bei rauskommt, dann lautet die Diagnose funktioneller Bauchschmerz oder Reizdarm. Und da kann man das und das und das machen. Das mache ich oft bei der Erstberatung. Dann ist der Weg schon so ein bisschen gebahnt in diese Richtung.
Okay. Und dann machen wir das und das und das, hast du vorhin schon mal gesagt. Aber vielleicht sozusagen nochmal die wesentlichen Punkte in der Beratung, wenn ich sage, Ihr Kind hat funktionelle Bauchschmerzen oder Ihr Kind, du sprichst eher von Reizdarmsyndrom, Ihr Kind hat eher ein Reizdarmsyndrom. Was sind die wesentlichen Nachrichten, die du aussendest?
Die wesentlichen Nachrichten sind, dass es erstens harmlos ist, zweitens, dass es häufig ist, dass es nicht ein psychisches Problem alleine ist, sondern eben diese, deswegen spreche ich immer von dieser Darmhirnachse.
Nicht eingebildet.
Genau.
Ja, mir, das ist auch mir, wichtig. Mir danke, auch immer danke. Ganz, ja, mir ganz wichtig, nicht, genau. Dass ich
ihr
sage,
Kind hat
ihr Kind hat Bauchschmerzen. Und ich genau. sage ich den Jugendlichen auch, ich glaube dir, dass du Beschwerden hast. Es ist nicht eingebildet. Wenn ich genau, danke, von bauchfunktionellen ja. Beschwerden denke, heißt das nicht, du hast keine Beschwerden, genau. sondern du hast diese Beschwerden.
Genau. Und man kann was tun. Es gibt Möglichkeiten. Also wir sprechen natürlich über Entspannungstechniken, autogenes Training, progressive Muskelrelaxation. Es gibt die Darmhypnotherapie. Es gibt eben die Informationsmaterialien dazu. Es gibt die Möglichkeit, einen Bauchschmerzkalender zu machen, wo man auch so ein bisschen das auch nochmal dann hinterher reflektieren kann, wenn man die Patienten weiter betreut. Und in manchen Fällen geben wir in dem Fall dann auch mal Probiotika. In der Leitlinie haben wir Lactobacillus GG empfohlen, weil da die beste Evidenz ist. Es ist wahrscheinlich schon davon abhängig, welches Probiotikum man gibt. Und bei Kindern, wo ich das Gefühl habe, dass die Information und diese Schulungsprogramme nicht alleine ausreichen, bin ich auch relativ großzügig auch damit, das zu empfehlen.
Okay, nur nochmal, wir sind nicht auf dem esoterischen Trip, aber trotzdem müsst du was zu Darmhypnose mal sagen. Klingt ja so ein bisschen strange, dass wir beide als klassische Schulmediziner jetzt hier Darmhypnose empfehlen.
Ja,
gibt ja sehr, sehr gute Programme
genau,
aus Holland.
Genau. Also diese Hypnotherapieprogramme, die Gut-Directed Hypnotherapy, die auch eine große Wirksamkeit haben. Das kann man natürlich von einer ausgebildeten Hypnotherapeutin machen lassen, aber man kann es natürlich auch über so Audio-Streams auch versuchen zu machen. Und es ist wirksam. Mhm. Yoga kann helfen. Ne? Also viele, also so auch körperorientierte Therapieformen sind wirksam. Mhm.
Also da gibt es in der Tat auch auf den üblichen Formaten, wo man auch Podcasts runterladen kann, gibt es durchaus sinnvolle Dinge, die man selber ausprobieren kann. Also Darmhypnose durchaus ein schlauer Ansatz. So ein bisschen Ausblick, wohin geht's denn? Was denkst du, was kommt forschungsmäßig in nächster Zeit auf uns zu?
Ich könnte mir vorstellen, dass diagnostisch nochmal Mikrobiom-Signaturen auch uns helfen könnten, auch vielleicht gezielt Patienten zu behandeln mit auffälligen Mikrobiom-Signaturen. Und wir werden, glaube ich, besser werden müssen in diesen Schulungsmaßnahmen. Mhm. Und da sind wir ja, das hatte ich ja eben erwähnt, auch durchaus dran, da auch eine jugendgerechte und kindgerechte Informationsmöglichkeiten zu schaffen. Mal gucken. Also ich bin da eigentlich ganz optimistisch, dass wir weiterkommen.
Wollen wir nochmal festhalten, Stand 2023. Wir denken, Mikrobiomsignatur könnte etwas werden. Trotzdem keine Mikrobiomanalysen aktuellen Standpunkt. Hilft uns nicht weiter.
Nee, genau.
Okay. Gut. Martin, Standardelement, das kennst du mittlerweile schon, da du hier schon mal zu Gast warst, sind Do's und Don'ts. Dinge, die du positiv oder negativ als Take-Home-Message loswerden möchtest.
Also ein Teil ist ja schon gesagt worden, das ist quasi nochmal eine Zusammenfassung wichtiger Botschaften. Ich fange mal mit den Don'ts an. Also Überinterpretation von Befunden, also ein positiver Atemtest ist gleich die Diagnose. Das stimmt ja nicht. Ein positiver Atemtest mit Laktose heißt einfach, da ist ein Problem mit der Spaltung. Ob das wirklich eine klinische Relevanz hat, muss man testen, so wie ein positiver Pricktest nicht die Allergie ist. So. Also Überinterpretation von Befunden ist aus meiner Sicht ein wesentliches Problem und man muss es kritisch bewerten. Das Zweite ist, wenn man keine organische Diagnose gefunden hat, dass man als Ärztin oder als Arzt sagt, na, das ist nichts mehr für mich, ist nicht somatisch und damit das abtürft in die Psychologie, was ja total hilfreich sein kann, wenn Kinder Ängste haben oder schwere Komorbiditäten. Aber wir haben die Aufgabe, finde ich, bei so einem Problem, wo Darm-Hirn-Achse, also wo Soma und Psyche zusammengehören, auch unseren Teil vernünftig zu machen. Das heißt, eine vernünftige Aufklärung zu machen. Und das Dritte ist, unnötige Diäten ewig weiterzuführen. Es gibt mittlerweile Daten dazu, dass eben auch unnötige Diäten negative Auswirkungen aufs Mikrobiom haben und damit auch auf den entsprechenden Menschen haben. Das wissen wir gar nicht, was es langfristig macht. Also eine Diät diagnostisch eine gewisse Zeit machen, aber dann, wenn es nichts bringt, sowieso wieder zurückgehen. Und wenn es was bringt, dann kann man auch die Toleranzschwelle ausprobieren.
Und für die Lebensqualität ist auch nicht gut, auch ewig.
Klar. Ja, na klar.
So,
ja.
Essen hat auch was mit Spaß zu tun.
Genau. Und die Do's ist das, was ich ja immer sage, auch den jungen Assistenten immer gesagt habe, aufmerksam zuhören, vernünftige Anamnese machen, rauskriegen, was ist da los. Auch Ernährungsanamnese ist wichtig, da lassen wir uns ja oft nicht die Zeit zu. Und ich glaube, dass man damit schon auch viele Familien erreicht und auch viele Jugendliche erreicht. Und das Zweite, was wir tun sollten als Du auf der Du-Liste, ist eine vernünftige Aufklärung darüber. Also meine Erfahrung ist, dass wenn man sich ein paar Minuten Zeit nimmt, ich habe nun das Privileg, dass ich immer eine halbe Stunde pro Patient habe, dass die dann rausgehen, auch mit langen Vorgeschichten, mit vielen Leuten, die sie konsultiert haben, die dann sagen, so hat mir das noch niemand erklärt und das ist ja gut, dass ich das jetzt mal verstanden habe. Ich glaube, wir sollten uns die Zeit nehmen. Es ist wirklich auch lohnend und befriedigend.
Martin, vielen, vielen Dank. Es war wie immer eine Freude, mich mit dir zu unterhalten. Ich glaube, wir haben die wesentlichen Punkte, sind wir losgeworden und man hat vielleicht auch gemerkt, dass uns beiden dieses Thema wirklich sehr am Herzen liegt. Und ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauer, muss ich ja jetzt sagen, fanden das auch hilfreich. Und wie gesagt, jetzt gibt es quasi den Sonderteil, den es beim Podcast bislang noch nie gab, nämlich, dass Sie Fragen stellen können. Und dazu kommt jetzt hier ganz munter, mir werden die Fragen jetzt hier eingereicht. Vielen Dank. So, Martin, es geht los. Ja, finde ich ganz, ganz spannende Frage. Man hat das Gefühl, dass die Unverträglichkeiten in großem Maße zunehmen. Mir scheint, dass schon Kinder stigmatisiert sind, wenn sie keine Unverträglichkeiten haben. Das kann ich nur bestätigen. Das ist das, was ich vorhin ja auch sagte. Unverträglichkeit hat man gerne. Chronische Obstipation ist irgendwie blöd.
Genau. Also das ist natürlich auch in. Und das war ja auch eine Motivation, dieses Thema hier nochmal aufzugreifen, weil ich durchaus das Gefühl habe, dass in vielen Fällen das überinterpretiert wird. Und ich glaube nicht, dass die Unverträglichkeiten zugenommen haben. Die Wahrnehmung ist eine andere geworden. Es ist hip, wenn man eine Laktoseintoleranz hat. Und das, was wir heute gesagt haben, die individuelle Schwelle ist unterschiedlich. Es spielt eine viszerale Hypersensitivität mit eine Rolle. Das muss man alles mit berücksichtigen. Und keine unnötigen Diäten ewig machen. Also im Zweifel sagen, gut, ihr Kind hat jetzt eine Zeit lang auf große Mengen Fructose verzichtet. Jetzt probieren wir mal, wenn sie das langsam steigern.
Okay, dann gibt's hier eine positive Rückmeldung, Applaus für das Vermeiden von Atemtests. Das Gleiche gilt ja auch für das Missverhältnis von Laktosezufuhr und Laktaseaktivität. Wir müssten ja ganze Kontinente sonst testen für ein physiologisches Phänomen. Ich glaube, da kann man nur zustimmen. Genau.
Aber das trotzdem ist ja gute Anamnese. Also man sieht den Patienten und sieht, der kommt aus Afrika und man fragt dann, was isst du denn alles? Und es ist klar, dass da viel Laktose drin ist. Dann ist es eigentlich brauchst keinen Atemtest, sondern das ist eine Frage der Beratung und Wahrnehmung. Und wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann ist das naheliegend.
Genau. Und wenn man mit offenen Augen durch die Welt verreist, sieht man auch, dass die Kulturen ihre Küche Bedingungen angepasst haben. Es gibt halt keine Sahnesoße in Südostasien, logischerweise. Also danke für den Hinweis. Nochmal werden wir nicht widersprechen. Nochmal ein Kommentar zu Atemtests. Bei uns in der Umgebung wird bei den Atemtests neben Laktose und Fructose auch Sorbitol getestet, mit dem Ergebnis, dass jedes zweite bis dritte Kind eine Sorbitol-Unverträglichkeit haben soll. Wie geht man damit um?
Also wir haben ja eingangs gesagt, dass für uns Fructose und Sorbitunverträglichkeit zusammengehört. Also die Kinder, die ein Problem mit großen Mengen Fructose haben, haben meistens das auch mit Sorbit. Das gehört zusammen. Und natürlich ist es so, dass die Aufnahmekapazität für Sorbitol noch schlechter ist als für Fructose. Und deswegen steht auch auf allen sorbithaltigen Süßigkeiten ja drauf, kann beim Verzehr größerer Mengen abführend wirken. Und man muss eben wissen, dass es eine ganze Reihe von Obstsorten gibt, die eine relevante Menge Sorbit enthalten.
Birne zum Beispiel.
Birne, Pflaume, Apfel auch. Und das ist keine separate Krankheit, sondern das ist so ein bisschen dieses Ausreizen der Atemteste, bis nichts mehr geht. Und eine Sache vielleicht noch zu den Atemtests. Also wir sehen ja wahrscheinlich jetzt in der Gastro-Spezialsprechstunde die Spitze des Eisberges. Also Kinder, die schon lange Bauchschmerzen haben, vielleicht auch sehr beeinträchtigt sind. Und einige wenige haben dann auch mal eine bakterielle Dünndarmfehlbesiedlung, die man gut mit dem Atemtest diagnostizieren kann. Und ich habe immer mal Patienten, die schon alles hinter sich haben, wo ich dann sage, wir machen jetzt mal einen Atemtest mit Glukose, der normalerweise ja nicht ansprechen darf. Und wenn der ansteigt oder eine hohe Nüchternexhalation da ist, dann diagnostizieren wir ja eine Dünndarmfehlbesiedlung, behandeln dann antibiotisch und die Bauchschmerzen sind wie weggeblasen. Auch das muss man nochmal erwähnen.
Genau, wobei da klinisch ja häufig sozusagen das Thema ist, morgens ist der Bauch ganz flach und im Laufe des Tages wird der Bauch riesig dick. Und wenn man dann fragt, gab es denn schon mal eine antibiotische Therapie wegen der Otitis, wegen irgendwas anderem, und die Leute dann sagen, ja, und in der Zeit war es ein bisschen besser, dann ist das ja so ein indirekter klinischer Hinweis.
Genau, und der Bauch wird dicker, egal was man isst, weil es nicht davon abhängt, ob nun Laktose, Fructose oder was auch immer dazu geführt wird. Genau.
Jetzt hier eine interessante Frage. Spielt die Bestimmung des Calprotectins bei der Frage, ob eine Zöliakie vorliegt, eine Rolle?
Meines Wissens gibt es sowohl niedrige Calprotectin-Werte als auch hohe. Also im Prinzip gehen wir von einer Dünndarmentzündung aus bei der Zöliakie, aber mit Lymphozyten, weniger mit Granulozyten. Und ich habe beides gesehen, muss ich sagen.
Aber habe ich durchaus auch schon gesehen, so sage ich mal, leicht erhöhte Calprotectin-Werte bei Zöliakie-Patienten habe ich durchaus auch schon.
Aber trotzdem, man kann jetzt nicht sagen, ich mache das Calprotectin, wenn das normal ist, die Zöliakie ausgeschlossen. Genau. Also umgekehrt ist es so, Zöliakie ist A, häufig, B, oft subtil von der klinischen Symptomatik und bei allen Kindern, wo man dran denkt, das gilt ja nicht nur für die Bauchschmerzkinder, sondern auch die eine Anämie haben oder die Kinder, die nicht gut wachsen oder die Kinder, die eine Verstopfung haben, im Zweifel einmal die Transglutaminase machen und das Gesamt-IGA mitbestimmen.
Ja. Die nächsten zwei Fragen würde ich vielleicht zusammenfassen. Gibt es denn gute Normwerte für Calprotectin, insbesondere ab welcher Höhe sicherer Nachweis Entzündung im Darm? Und zweite Frage dazu, ab welchem Alter ist das Calprotectin aussagekräftig? Finde ich eine sehr gute Frage, weil ja viele Labors geben ja einfach kleiner 50 an, was aber Unsinn ist, weil es altersspezifische Normwerte gibt.
Genau, also bis zum ersten Geburtstag sind Werte bis 200 völlig normal.
Bis 400. Ja, also da gibt's ja so Perzentilen, Kurven quasi für Calprotectin-Normwerte aus Schweden kommen die, glaube ich. Die haben in den ersten Monaten zum Teil 800-900er als 50. Perzentile fürs Calprotectin. Also das sind wirklich sehr hohe Werte im ersten Lebensjahr.
Und es gibt immer einzelne Ausreißer. Also es gibt schon Patienten, die, wenn die nur Bauchschmerzen haben, keine anderen Symptome, dann würde mich auch ein 200er Calprotectin jetzt nicht vom Stuhl werfen, wenn jetzt andere Symptome dabei sind, also Gewichtsabnahme, Leistungsminderung, Anämie oder so, dann würde ich auch bei einem 250er Calprotectin den zur Endoskopie schicken. Also das ist so ein bisschen Calprotectin plus klinische Symptomatik. Und wir haben natürlich alle Kinder gesehen, die kommen mit einem 500er Calprotectin. Man macht nach 3 Wochen eine Kontrolle und das ist alles weg. Ja. Also akute Infektion. Also
genau, das ist, vielleicht machen wir gleich die nächste Frage dazu. Das ist nämlich genau die Frage. Wie lange nach einer akuten Gastroenteritis macht es Sinn, Calprotectin im Zusammenhang mit chronischen Bauchschmerzen zu bestimmen? Wie lange würdest du warten? Weil es ja genau so, erhöhte akute GE, da wird es Calprotectin hoch sein. Wie lange warten wir?
Ich glaube, da gibt es keine guten Daten. Also ich würde eher, also wenn man klinisch nicht unter Druck ist, würde ich eher 6 Wochen sagen. Mhm. Aber ich glaube, ich kenne keine richtigen Handlungsanweisungen.
Mhm. Okay. Jetzt eine Frage nach einem Präparat, Lacteol, bedenkenlos.
Das kann man geben, das sind ja, glaube ich, abgetötete Bakterien. Genau, ja. Und es ist ja immer noch in der Diskussion, ob das für die Wirkung von Probiotika wichtig ist, ob die leben diese Bakterien oder nicht. Wahrscheinlich sind auch die toten Zellbestandteile da wirksam. Aber Lacteol ist eben nicht getestet. Wir haben ja in der Reizdarmleitlinie eigentlich die ganzen Publikationen nachgeguckt und die beste Evidenz ist im Prinzip für Lactobacillus GG.
Genau, für Erwachsene gibt es ein bisschen längere Liste. Genau, kann man auch in der Reizdarmleitlinie nachlesen. Für Erwachsene gibt es ein paar mehr Präparate, die nachgewiesen sind. Aber ich meine, Lacteol wäre nicht dabei.
Nein.
Ja. Jetzt eine Frage, da geht es hoffentlich um ältere Kinder. Calcium angereicherte Hafermilch möglich? Das kann ich ja mal vielleicht beantworten. Hm. Ja, möglich bei Kindern, die nicht mehr Säuglinge sind. Also kann man durchaus machen. Aber auch da, wie gesagt, bei der Hafermilch bitte darauf achten, dass es Calcium angereichert sind. Die sind dann so angereichert, als wären sie normale Kuhmilch. Aber Biopräparate haben eben kein Calcium.
Und die einzige pflanzenbasierte Säuglingsmilch ist ja die Sojamilch.
Genau, und die wollen wir nicht wegen der Phytoöstrogene.
Genau, aber wenn es nicht anders geht, Glykogenose oder so, dann geben wir sie.
Ja. Okay. Wie sieht es bei Kuhmilchallergienahrungen, extensives Hydrolysat oder Aminosäurehydrolysat mit dem Calciumgehalt aus?
Die sind angereichert, ist kein Problem. Ja. Also das reicht im Säuglingsalter sowieso aus, wenn sie quasi als Pränahrung oder Einsernahrung zertifiziert sind, dann reicht das. Und auch die Aminosäurenahrung, die jetzt für ältere Kinder designt sind, die haben alle Kalzium in ausreichender Menge, keine Frage.
Also die sind, da muss man keine Sorgen haben. Praktische Ratschläge für kalziumreiche Ernährung.
Also Mineralwasser nach Kalziumgehalt auswählen, da muss man mal in den Getränkemarkt gehen und ein bisschen vergleichen. Es gibt auch natürlich Fruchtsäfte, die mit Kalzium angereichert sind. Und im Zweifel würde ich dann weitergeben, glaube ich, an die Diätassistentin.
Ja. Andere Frage. Kann eine Zöliakie klinisch mit dem Bild einer Laktose-Malabsorption erscheinen? Sprich, die Eltern sehen unter laktosearmer Kost ein Verschwinden der Symptome.
Also das ist ja, jetzt gehen wir nochmal in die Darmphysiologie. Wir wissen, dass die Laktaseaktivität an den Zottenspitzen am größten ist. Das hat was mit der Reifung der Enterozyten zu tun. Und das heißt umgekehrt, wenn Sie eine Zottenatrophie haben, haben Sie immer eigentlich auch einen Laktasemangel. Das heißt, bei der Floridenzöliakie, also Marsch 3 mit einer kompletten Zottenatrophie, haben die fast alle eine Laktoseintoleranz. Früher haben wir auch so beraten, mittlerweile wissen wir, wenn die unter glutenfreier Kost geht es denen so schnell besser, dass wir das nicht noch zusätzlich als Erschwernis reinbringen. Aber im Prinzip hat der Frager oder die Fragende recht. Also eine Besserung unter laktosearmer Ernährung schließt die Zöliakie nicht aus.
Genau, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Es kann zwar dann klinisch besser werden, dann habe ich zwar sozusagen die Laktase aus den Sortenspitzen quasi umgangen, aber heißt nicht, der kann keine Zöliakie haben.
Genau, glaube, also insofern die Transglutaminase, einmal die Transglutaminase machen, finde ich, das sollten wir tun, ja.
Laktasetabletten sinnvoll, Fragezeichen?
Ja, im Prinzip schon. Also hängt ein bisschen vom Alter des Kindes ab. Man muss es ausprobieren. Es hat natürlich was mit Lebensqualität zu tun. Also deswegen mein Beispiel mit dem italienischen Eiskaffee. Ich esse gerne Eis und ich würde, wenn ich eine Laktoseintoleranz hätte, würde ich mir das auch diesen Genuss gerne erhalten und dann Laktase dazu nehmen. Aber es ist kein Medikament. Das heißt, es muss von den Familien bezahlt werden. Muss man gucken und man muss es auch ein bisschen ausprobieren, wie die Dosierung hinkommt. Aber ich
ja, man muss es vorher, also es ist jetzt nicht so ganz easy. Man kann nicht an der Eistheke stehen, kann sagen, hier 3 Kugeln Eis, Laktasetablette und dann gleich. Sondern man muss es vorher nehmen. Mhm. Also ich habe so ein bisschen Mühe damit, weil die durch die Laktasegabe das Ganze natürlich so ein bisschen so einen Krankheitsstellenwert kriegt. Und das finde ich schwierig, dass die Kinder dann lernen, ich muss irgendwie eine Pille nehmen. Ich finde so für so Einzelfälle ja, aber so in der Daueranwendung würde ich sagen, also es gibt laktosefreie Milch, Quark, Joghurt, Sahne, alles zu kaufen. Hartkäsesorten sind eh unproblematisch. Butter enthält praktisch nur Fett. Also gibt
aber wenig es ist natürlich Gründe. Auch natürlich für die Industrie interessant, natürlich laktosearme Produkte, weil sie teurer sind zu vermarkten. Und laktosearme Butter ist meines Erachtens Unsinn. Ja. Und es gibt auch bei manchen anderen, also auch bei manchen Käsesorten kann man darüber diskutieren, ob das überhaupt notwendig ist.
Laktosefreie Gouda, der verkauft wird, muss man sagen, bei vielen Hartkäsesorten steht ja mittlerweile drauf, natürlicherweise ohne Laktose, schon ganz schlau. Bessern sich funktionelle Bauchschmerzen nach Wärmeapplikation?
Ja, das kann schon sein, wenn es einen entspannenden Effekt hat. Wir haben ja nicht gesprochen eigentlich bei den funktionellen Bauchschmerzen nochmal über Spasmolytika. Da gibt es keine Daten zu. Wir haben in der alten Version der Leitlinie ja über Pfefferminzölkapseln gesprochen. Die sollen ja einen spasmolytischen Effekt haben dann unter kritischer Bewertung der Literatur für die aktuelle Reizdarmleitlinie darauf verzichtet.
Haben wir es ein bisschen mühsam gehabt. Da hing so ein bisschen dein und mein Herz hing so ein bisschen am Pfefferminz, ne?
Ja.
Ja, also ich fand es auch ein gutes Präparat, aber wir konnten uns nicht durchsetzen.
Ja, genau. Und ich glaube, wenn man das als Spasmolytikum nimmt, also Wärme ist ein gutes Spasmolytikum, klar. Und das Gleiche gilt letztlich vielleicht auch für das Pfefferminzöl. Also wenn Familien damit gut zurechtkommen und das eine Hilfe ist, mit dem Problem umzugehen, würde ich sagen, super.
Okay, jetzt ein Versorgungsthema. Woher bekommen wir in der ambulanten Versorgung spontan eine kognitive Verhaltensintervention? Fragezeichen. Das müssten wir eher selber übernehmen, denn Termine beim Psychologen und KJP sind mit 6 bis 9 Monaten Wartezeit nicht hilfreich.
Genau, also im Prinzip würde ich dann nochmal auf die Website der GPGE gehen. Da sind natürlich nochmal Hinweise. Dann diesen Artikel über den Krefelder Bauchschmerztag in der Moki vor, weiß ich nicht, 5 Jahren oder so war das mal drin. Da sind Materialien drin. Also ich glaube, jeder macht das ja nach seinem Gusto ein bisschen. Aber ich glaube schon, dass es unsere Aufgabe ist. Oder man müsste jemand vom Personal in der Praxis entsprechend schulen. Auch das wäre eine Möglichkeit. Das ist bisher nicht formalisiert, aber wäre vielleicht noch eine Aufgabe auch für die GPGE, also auch MFAs, auszubilden, mit den Familien das durchzugehen.
Lamblin-Diagnostik, muss es eine PCR im Stuhl sein?
Ja, die also zumindest ein immunologischer Nachweis. Ich glaube, der mikroskopische Nachweis reicht nicht aus. Der ist nicht
sensitiv genug. Aber der mikroskopische Nachweis, den macht auch, glaube ich, kaum noch einer. Ja, also die meisten gucken ja Antigene, Antigen nach.
Ja, ja.
Von daher ist das nicht mehr so sensibel, wie es früher mal war, wo man den warmen Stuhl ins Labor bringen
musste. Ob nun PCR oder ELISA, das ist mir letztlich egal. Ja.
Eine gute Frage, finde ich. Helicobacter pylori im Stuhlbestimmung sinnlos?
Also nach Leitlinie Helicobacter ist es sinnlos. Und natürlich ist es so, dass viele Menschen mit Helicobacter leben und alt werden und grau werden, ohne Probleme zu kriegen. Ich gebe mal zu, ich bin ja jetzt nicht mehr in der Klinik und endoskopiere nicht mehr, dass wenn jetzt ein zum Beispiel das Migrantenkind, was wir eben besprochen hatten, mit Oberbauchschmerz, Oberbauchepigastrischem Druckschmerz, rezidivierendem Erbrechen kommt, dann habe ich jetzt auch schon mal Helicobacter im Stuhl bestimmt. Aber da bin ich nicht leitlinienkonform.
Okay, also eigentlich wollen wir es nicht mehr. In der Leitlinie steht, glaube ich, nur noch zur Eradikationskontrolle, wobei in der Leitlinie auch steht, dass wenn jemand klinisch beschwerdefrei ist, ein positiver Nachweis dann keine Konsequenz brächte. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich auch keine Eradikationskontrolle mehr mache, sondern mich nur noch auf die Klinik, auf die Klinik verlasse. Die einzigen, wo ich noch Helicobacter pylori im Stuhl bestimme, sind Kinder aus Familien, wo es Mold-Lymphome gab. Das ist eigentlich der einzige Grund, wo ich sage, da lohnt es sich nachzugucken, weil das hätte ja auch eine Konsequenz.
Wobei ich glaube, in der internistischen Medizin geht der Trend so ein bisschen zu diesem Test and Treat. Mhm. Also bei positivem Nachweis dann Eradikationstherapie zu versuchen. Also wir bleiben jetzt mal leitlinienkonform und sagen, nein, macht man nicht.
Okay. Welchen Stellenwert hat ein Bauchschmerzprotokoll?
Das ist gut. Also weil man natürlich auch nochmal die Wechselwirkungen zwischen äußeren Faktoren, also sowohl Ernährung als auch Schule, andere Dinge sieht und auch eine gute Möglichkeit ist, mit dem Kind darüber nochmal zu sprechen oder mit dem Jugendlichen über dieses Thema. Also man weiß auch das Fühlen, das haben wir ja auch nochmal in der Leitlinie, das Führen von Bauchschmerzkalendern kann hilfreich sein, auch zum Umgang mit dem Problem.
Ja, wobei ich persönlich da sage, bei der Diagnostik ist das durchaus nicht schlecht. Wenn man den Eindruck hat, es wird besser, ist es manchmal so, dass auch das Bauchschmerzprotokoll eher sozusagen das Thema verlängert, weil es immer wieder noch nachgefragt wird, wie war denn heute dein Tag?
Also von den Kindern auszufüllen. Genau. Nicht das Eltern nachfragen. Das ist übrigens auch eine Botschaft bei Kindern mit funktionellen Beschwerden, dass ich den Eltern sage, sie müssen nicht jeden Tag ihr Kind fragen, ob das Bauchschmerzen hat. Das meldet sich schon, wenn es schlimm ist.
So. Genau. Und das ist natürlich auch das Thema bei dem Bauchschmerzprotokoll. Wenn man das ausfüllt, also sage ich mal, die Schwäbisch-Stränge und wenn der Arzt sagt, dann wird das auch gemacht, Familie. Dann wird eben dann doch jeden Tag gefragt und das wollen wir eigentlich nicht, dass das Thema erhalten wird. Okay. Gibt es Durchfall ohne Calprotectin-Erhöhung, beziehungsweise erwarte ich bei Durchfall nicht ein erhöhtes Calprotectin? Mit anderen Worten, vor allem bei Nicht-Durchfall-Bestimmung sinnvoll?
Ja, klar. Also natürlich, wir hatten ja den Dünndarm-Crohn, die haben typischerweise kein Durchfall, aber eben doch heftige Bauchschmerzen. Da kriegen wir es nur über das Calprotectin eigentlich raus, wenn wir es nicht im Ultraschall als Wandverdickung im Dünndarm sehen. Und natürlich gibt es Durchfallsursachen ohne Calprotectin.
Naja, in der Fructose mal ob
genau,
hat auch kein Calprotectin.
Ja, klar, na klar. Ja.
Okay. Gut, Vorschlag, Videos von echten Aufklärungsgesprächen mit Patientinnen und deren Fragen, damit man sich die Kniffebeispiele, sowas wie Darm-Hirn-Achse, abschauen kann.
Ja. Also ich glaube, dass wir da mehr machen müssen, finde ich auch. Ich hoffe nochmal auf diese Website, die da in Entwicklung ist. Also da gibt es auch Videos für Kinder und Jugendliche. Also ein Beispiel, da steht ein Auto, schöner amerikanischer Straßenkreuzer, da ist eine Alarmanlage geschaltet und da kommt der Dieb mit der Brechstange und versucht das Auto aufzuknacken und dann geht die Alarmanlage los und dann im zweiten Teil des Videos fällt ein Blatt auf die Motorhaube und die Alarmanlage geht los und dieses Bild einer zu empfindlichen Alarmanlage bei dem Bauchnervensystem ist was Kinder auch sehen können. Also gibt es viele Beispiele. Ich glaube, da können wir vielleicht nochmal auch als GPGE uns weiter aktivieren. Aber wenn man im Netz guckt, findet man schon auch ganz gute Videos dazu.
Ja. Okay. Jetzt ein Kommentar, den ich nicht ganz verstehe. Ich ahne so ein bisschen, was der Kollege meint. Tillmann Kätner schreibt, in der Praxis fehlt leider oft diese Zeit. Ich denke, da geht es um die Zeit, biopsychosoziales Bauchschmerzmodell zu erläutern.
Ja, das ist leider wahrscheinlich der Haken. Ich glaube trotzdem, dass es gut investierte Zeit ist. Wie man das nun in der Praxisorganisation hinbekommt, weiß ich nicht. Ich bin ja jetzt nur so Teilzeit tätig und habe das Privileg, eben 30 Minuten pro Patient zu haben. Da reicht es immer. Vielleicht kann man sich die dann doch nochmal einmal einbestellen oder eben jemand aus dem Personal entsprechend schulen. Aber im Prinzip hat er recht.
Hier besteht nochmal der Wunsch, kurz die Red Flags aufzuzählen als Erinnerung.
Ich hoffe, dass ich sie jetzt einigermaßen vollständig hinkriege.
Wir können es zusammen machen, mal gucken, kriegen wir es zusammen
hin. Gut, also Gewichtsverlust, Allgemeinbefinden beeinträchtigt, nächtliches Auftreten von Bauchschmerzen.
Schmerzen abseits vom Nabel.
Abseits vom Nabel.
Rezivierende Fieberschübe,
genau,
Arthritiden,
Analveränderungen, Blut im Stuhl, was haben wir noch? Familiäre Vorgeschichte von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, gerade der Crohn hat ja eine häufigere genetische Komponente.
Ich glaube, das war's.
Was haben wir noch?
Ich glaube, das war's.
Wachstumsverzögerung, verzögerte Pubertät, wären noch Hinweise auf eine CD. Also ist nicht alles vollständig. Wir werden zumindest einen relativ aktuellen Artikel, der in der Mucki war, von Georgia Ortner und mir zum Thema Bauchschmerz, da sind sie alle auch nochmal aufgeführt und auch nochmal so Hinweise auf Differentialdiagnosen seltener Art. Ja.
Genau, den tun wir auch wieder ans Transkript von dem Podcast. Wenn eine Eliminationsdiät versucht wird, wie lange würdest du das empfehlen?
2-3 Wochen reicht. Also für die Kohlenhydrate, da ist ja kein Entzündungsvorgang oder so. In der Regel müsste man eigentlich nach 3-4 Tagen sehen, es bessert sich.
Okay, aber also ich würde auch sagen 2 Wochen und dann ist tatsächlich genau, gut. Genau. So ein bisschen kleine Modifikation bei Kuhmilchallergie im ersten Lebensjahr, da sagen wir 2-4 Wochen.
Genau, aber da ist ein Entzündungsvorgang, der abklingen muss. Da braucht man mehr, klar. Aber für die Kohlenhydrate, das war jetzt unser Thema heute, müsste man die Änderung relativ rasch sehen.
Okay. Auswirkungen von Antibiotika auf das Mikrobiom, Beispiel 7 Tage oder 14 Tage Amoxicillin. Unterschied für das Mikrobiom, macht es einen Unterschied?
Ich kenne keine Studie dazu, aber im Rahmen des Antibiotic Stewardships sagen wir immer so kurz wie möglich, so lang wie nötig. 14 Tage ist man ja weitgehend von ab. Also auch bei den Meningitis-Therapien oder den Therapien für akute Pyelonephritis gehen wir ja in der Zeitdauer immer weiter runter.
Naja, nur Helicobacter pylori behandelt war 2 Wochen und früher haben wir es 1 Woche behandelt.
Ja, okay.
Aber trotzdem würde man auch da sagen, dass die Veränderungen im Mikrobiom so schnell reversibel sind, dass wir da eigentlich keine Intervention brauchen.
Zumindest bei älteren Kindern. Also bei Säuglingen ist es vielleicht so, dass es schon nochmal eine größere Rolle spielt. Wir gehen ja davon aus, dass ältere Menschen, also schon ab jugendlichen Alter, ein relativ stabiles Mikrobiom haben, was sich auch nach einer antibiotischen Therapie bessert. Ob man dann Probiotikum noch dazugeben muss, das ist ja durchaus kritisch diskutiert. Man macht nichts falsch mit einem Probiotikum, aber man hat auch keinen Fehler, wenn man es weglässt.
Welches Antibiotikum verwenden Sie zur Therapie der bakteriellen Dünndarmfehlbesiedlung?
Metronidazol ist unser Standard. Ich gebe 15 Milligramm pro Kilogramm in der Regel 7-10 Tage.
Also ich stehe auf Rifaximin.
Okay, kann man auch, aber ist nicht zugelassen eigentlich offiziell.
Ja. Genau. Genau, also Rifaximin ist in Österreich ab 2 Jahren für Reisediarrhö zugelassen. Das versuche ich dann immer zu nehmen. Also das nicht resorbierbares Antibiotikum, was ich deswegen ganz gerne nehme.
Und Metronidazol hat ja den Nachteil, dass es blöd schmeckt. Und gerade wenn man kleinere Kinder, die keine Tabletten schlucken, hat, dann hat man ein Problem, das zuzuführen.
Ja. Wo finden Patienten mit starken funktionellen Bauchschmerzen Entspannungstechniken? Gibt es online etwas, das Sie empfehlen können? Noch nicht, würde man sagen.
Genau, ja.
Aber bald.
Ja, und dieses, was du gesagt hast, dieses Gut-Directed Hypnotherapy, kann man zumindest nochmal googeln. Also, ja.
Also ich kann es so sagen, gibt es bei Spotify Darmhypnose, findet man durchaus. Habe ich mir 2-mal eine Folge angehört. Das ist sehr vernünftig und für Patienten, die dafür zugänglich sind, ist das sicher gut. Gibt es bei der GPGE Internetseite Tipps für die Hypnotherapie oder ähnliche Psychoedukation bei funktionellen Bauchschmerzen?
Konkret meines Wissens noch nicht.
Nee. Punkt, der mir sehr gut gefällt. Wie ist die Aussagekraft des Gentests für Laktoseintoleranz?
Spannende Frage. Natürlich ist es so, dass man mit diesem Polymorphismus, also dem Normalbevölkerung ja auf der Welt, nachweist, dass sich irgendwann im Leben ein Laktasemangel entwickelt. Dieser Test ist natürlich für Säuglinge Quatsch. Da kann man nur sagen, da wird sich irgendwann mal ein Laktasemangel entwickeln. Und wir hatten ja eben gesagt, eine wesentliche Komponente, dass Beschwerden auftreten, ist auch die viszerale Hypersensitivität. Deswegen, ich habe das ewig nicht mehr gemacht, muss ich sagen.
Ich finde auch, dass es keinen vernünftigen Grund gibt. Es gibt keinen vernünftigen Grund, um es mal ein bisschen, du sagst es so ein bisschen vorsichtig. Ich finde, es gibt keinen vernünftigen Grund, weil wir keine Korrelation haben zwischen dem Konsum und der Klinik und weil es häufig dazu führt, dass man das bei Kindern unter 1 Jahr macht und das engrammiert sich bei Eltern und das wollen wir eigentlich auf keinen Fall und deswegen, ich sehe überhaupt keinen Grund für diesen genetischen Test. Bei jedem Kind mit Laktosemalabsorption auch Zöliakie ausschließen?
Ja, ist ja die Frage, warum man die Diagnostik gemacht hat. Wenn es Bauchschmerzen waren, würde man ja im Prinzip, um es komplett zu machen, das einmal mitbestimmen. Also ich würde auch das Calprotectin trotzdem machen, auch wenn man eine Laktosemalabsorption hat. Wenn jetzt dieses somalische Kind nur mit der Änderung der Ernährung beschwerdefrei wird, dann muss man sich überlegen, muss man das machen? Also wenn die genetische Basis relativ klar ist, weil die emigriert sind, dann muss man, glaube ich, nicht unbedingt die Zöliakie ausschließen.
Okay. Jetzt hoffe ich, dass ich die Frage gut verstehe. Verdacht auf Zöliakie ohne Transglutaminase, aber auch bei schon glutenfreier Ernährung, ohne Gluten in der Ernährung. Ist dann Genetik sinnvoll? Kommentar, unsere Gastroenterologie schlug dem Patienten vor, 3 Monate wieder Gluten zu essen. Kind hat aber bei einmaligen Glutenunfällen sofort wieder mit deutlichen Durchfällen reagiert.
Gibt es ja manchmal so, dann kann man die Diagnose nicht sichern. Also dann kann man nur sagen, es besteht im Moment eine Gluten- und oder Weizenunverträglichkeit. Kann ja genauso gut eine Weizenmehlallergie sein, die würde die gleichen Symptome machen. Aber man kann eben eine serologische Diagnostik oder auch eine bioptische Diagnostik für eine Zöliakie nur dann machen, wenn man ausreichend lange Gluten zugeführt hat. Und da sind 3 Monate schon noch knapp.
So steht es ja auch in der Zöliakie-Leitlinie, steht ausdrücklich Diagnostik nur nach ausreichender Exposition. Aber die Frage war ja...
Ja, aber das kann man ja nicht durchführen. Also man muss ja,
aber die Frage war nach Genetik.
Ach so.
Und das ist ja vielleicht kein schlechter Punkt.
Genau, okay. Also wir wissen, dass die Zöliakie nur bei Menschen auftreten kann, die eine bestimmte HLA-Konstellation hat. HLA DQ2 oder DQ5 ist bei denen nachweisbar. Wenn das aber auch bei 30% der Normalbevölkerung, wenn also bei diesem Patienten eine dieser HLA-Typen nachweisbar wäre, könnte man sagen, ja, die Zöliakie kann vorkommen, wenn das nicht der Fall ist, dann könnte man sagen, okay, es kann auch eine Weizenmehlallergie sein oder eine andere Form von Unverträglichkeit, aber keine Zöliakie. Also in dem negativen Fall wird es einem helfen, im positiven Fall muss man die Diagnosestellung verschieben. Ohne eine Expositionsmöglichkeit ist es nicht möglich.
Mhm, genau, aber da hätte ich jetzt auch gedacht, okay, immerhin, also wenn HLA DQ2, DQ8, DQ5 negativ ist, dann kann man sagen, es wird sehr wahrscheinlich keine Zöliakie sein, aber manchmal muss man eben damit leben. Dann ernährt man sie eben eine Weile glutenfrei und sagt, okay, wir machen zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wieder in der Reexposition.
Aber nochmal, diese HLA-Typen sind bei 30% der Normalbevölkerung positiv, also die Genetik sagt einem, beweist einem nichts.
Genau, nur der negative
Profil. Genau.
Ja. Okay. Wann wird denn Helicobacter eradiziert? Wenn der Atemtest positiv ist oder in der Gastro? Naja, nur bei eindeutigen endoskopischen Entzündungsbefunden. Und wenn man dann sogar ganz kritisch guckt, gibt es eigentlich nur Evidenz fürs Ulkus. Mhm. Aber Sie werden kaum einen Kindergastroenterologen finden, der bei einer signifikanten Antrumgastritis und einem Helicobacter-Nachweis sagt, naja, wir behandeln trotzdem nicht.
Ja, klar,
also, ich glaube, so gehen die allermeisten von uns.
Auch, weil wir natürlich wissen, es ist auf lange Sicht natürlich auch ein Risiko für maligne Geschichten im Bereich des Magens. Also da habe ich nie die reine Lehre gemacht. Wenn jemand eine typische Helicobacter-Gastritis hatte, ohne einen Ulkus, habe ich die fast alle auch behandelt.
Ja, ich glaube, das machen wir alle so. Untersuchung zur Diagnose einer bakteriellen Dünndarmfehlbesiedlung.
Also H2-Test Glucose, wobei wenn man jetzt die Atemteste doch noch macht, Fructose und Laktose, dann gibt es 2 Kriterien. Einmal die hohe Nüchternexhalation. Das heißt, über 50 ppm sind ein Hinweis und ein früher Anstieg. Wobei man sagen muss, wenn man Fructose in einer 10%igen Lösung gibt, haben die fast alle schon nach 30 Minuten Anstieg. Das sagt eigentlich nichts. Also wirklich beweisend ist eigentlich der Atemtest Glucose. Normalerweise wird Glucose am Dünndarm so schnell resorbiert, dass es nicht bakteriell besiedelte Darmabschnitte erreicht. Aber wenn der positiv ist, dann kann man schon von der bakteriellen Dünndarmfehlbesiedlung ausgehen.
Okay. Welche Diagnostik bei chronisch rezidivierender Übelkeit mit Bauchschmerzen?
Also
die gleiche, oder?
Ja, im Prinzip die gleiche, aber einen Spruch sage ich meistens bei Übelkeitspatienten, dass Übelkeit eigentlich das unspezifischste Symptom ist, was man haben kann. Verweise ich auf Karussellfahren und Ekel vor irgendwas und sage immer, man muss eben auch andere mögliche Ursachen, auch psychische Ursachen mitbedenken.
Genau, manchmal findet man Dinge einfach zum Kotzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, manchmal findet sich in Käse unter anderem der Vermerk Lysozym aus Ei. Wäre dieser Käse für ein Kind mit klinisch manifester Hühnereiweißallergie kritisch oder nicht? Zwei Gastroenterologen kriegen eine eindeutig allergologische...
Also da bin ich ehrlich gesagt überfragt.
Ja.
Also.
Ich bin auch überfragt.
Im Zweifel exponieren in der Praxis, aber ich weiß es nicht auswendig.
Ja, das können wir kurz klarstellen. Ich glaube, da hast du dich tatsächlich ein bisschen versprochen. Herr Klipstein sagt Zöliakie, HLA, DQ2 und DQ8. Du hast DQ2 und DQ5 gesagt.
Ja, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Ja,
genau,
ja.
Also ja, es ist richtig, 2 und 8. Das
ja,
ist genau.
Ja.
Okay, welche Erreger erwartet man bei der bakteriellen Dünndarmfehlbesiedlung? Kann ich vielleicht sagen, alles, was auch im Dickdarm lebt, weil das ist ja sozusagen Teil des Themas. Die Bakterien, die eigentlich in den Dickdarm gehören, sind weiter nach vorne in den Dünndarm gewandert. Insofern ist es eine bunte Mischung.
Und aber eben viele Anaerobier und deswegen ist Metronidazol eben auch wirksam.
Ja, okay. Und letzte Frage, da habe ich immer ein Problem, die Abkürzung zu übersetzen. NCWI gleich Weizenmehlallergie. Ich glaube mit
NCGS.
Genau, aber ich glaube, das ist damit gemeint. Non-celiac
Gluten-Sensitivity.
Genau, das denke ich. Und nein, es ist nicht eine Weizenallergie.
Nein, genau.
So, aber sag's vielleicht nochmal.
Okay, also das ist auch nochmal ein nicht so ganz einfaches Thema. Also in der Erwachsenenmedizin hat sich herausgestellt, dass es eine Reihe von Menschen gibt, die keine Zöliakie haben formal, also keine Antikörper, normale Schleimhaut, vielleicht auch einen HLA-Typus, der nicht passt und trotzdem deren Bauchbeschwerden besser werden, wenn sie auf Weizenmehl verzichten. Und da hat man sich verschiedene Gedanken gemacht, was dafür verantwortlich sind. Es sind einmal bestimmte Kohlenhydrate, die in dem Weizenkorn drin sind. Viele Patienten berichten übrigens auch, dass wenn sie Brot zu sich nehmen, was lange Gehzeiten hat für den Teig, dass sie das besser vertragen, also dass es quasi genau diese Kohlenhydrate anders aufgenommen sind. Es gibt möglicherweise auch immunologische Faktoren, die im Weizenkorn drin sind, die das machen können und theoretisch auch eine Weizenmehlallergie, also gegen das Weizenprotein, könnte sein. Also das ist die große Gruppe der nicht-Zöliakie-assoziierten Beschwerden des Bauches, die sich bessern. Fürs Kindes- und Jugendalter gibt es auch nicht so richtig gute Daten, muss man sagen. Aber man erlebt immer wieder Patienten, die sagen, ich gebe meinem Kind eine glutenfreie Ernährung, es geht deutlich besser. Da wäre meine Botschaft, man muss es irgendwann dann nochmal exponieren. Also ich gehe davon aus, Zöliakie ist ausgeschlossen. Ich würde immer nochmal exponieren, weil auch eine glutenfreie Ernährung ohne eine Notwendigkeit, sowohl was Lebensqualität angeht, als auch wahrscheinlich Darmmikrobiom vielleicht auf Dauer nicht günstig ist.
Okay.
Und am besten wäre natürlich, wenn man es doppelblind exponiert, also das spricht in der Klinik, in der Tagesklinik, in der Praxis Weizenmehl verkapselt zuführt und guckt, ob die Patienten reagieren.
Genau, wobei ich glaube eben in der Tat, wir essen ja normalerweise keinen puren Weizen, sondern wir essen Weizen in verarbeiteter Form. Ich bin ein großer Fan davon, dass ich glaube, dass es was mit der Verarbeitung, mit den Teigführzeiten zu tun hat, dass einfach die Verträglichkeit bei langen Teigführzeiten einfach deutlich besser ist. Und ich empfehle dann immer zunächst mal auf diese Schnellbackautomaten Brote und Brotprodukte zu verzichten.
Und bei manchen geht ja auch Dinkel dann, da ist ja Gluten drin, aber wird gut vertragen. Ja.
Jetzt noch ein Kommentar, HLA DQ7 kann auch mit Zöliakie einhergehen. Kann ich jetzt weder bestätigen noch verneinen. Du auch nicht.
Nur 2 und 5.
Okay. Ja. 2 und 8.
Ja, okay. Entschuldigung. Ja.
So, bei vollständig kuhmilchfreier Ernährung bei Kleinkindern und Schulkindern immer Kalziumsubstitution?
Ja, ich glaube, muss man machen.
Ja. Metronidazol, wie lange bei Dünndarmfehlbesiedlung?
Also mindestens 7, eher 10 Tage.
Ja. Und manchmal muss man es auch wiederholen. Mhm. Das ist ja bei der bakteriellen Dünndarmfehlbesiedlung, muss man dann mal 3 Wochen nicht behandeln, eine Woche behandeln, oder muss man nach einem Monat das Ganze nochmal wiederholen. So, und jetzt kriegen wir hier noch allergologische Nachhilfe. Das ist sehr schön. Patienten mit spezifischen IgE-Antikörpern gegen Gal-D4 können nach unerwarteter Exposition mit Hühnereilysozymen, die in versteckter Form in pharmazeutischen Produkten und Nahrungsmitteln vorkommen, Reaktionen zeigen. Vielen Dank, Frau Juhatz. Berit Juhatz hilft uns hier allergologisch auf die Sprünge. Vielen Dank dafür. Und das war auch der allerletzte Kommentar. Vielen Dank für die vielen Fragen. Das ist toll. Also viele Fragen zeigt uns immer, dass wir mit dem Thema nicht völlig daneben gelegen haben, sondern dass es offensichtlich ein relevantes Thema war, was auch für Sie wichtig war. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschalten, Zuhören, Zugucken. Vielleicht war es auch für Sie ganz interessant zu sehen, wie so ein Podcast normalerweise funktioniert. Manchmal sitzen wir auch nicht gemeinsam im Studio, sondern dann sitzen wir zu Hause. Manchmal sitzen wir dann zu Hause und das können wir dann auch zeigen. Dann sehen wir noch ganz anders aus. Dann haben wir nämlich hier diese Dinger auf. Dann sieht es noch professioneller aus. Das haben wir heute anders gemacht. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über Lob, wir freuen uns über Kritik, wir freuen uns auch über Anregungen für Themen zu Referenten und wir freuen uns auch über positive Bewertungen, da wo Sie die Podcasts runtergeladen haben. Und dann wünschen wir Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectopharm.